SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zum Persönlich aus Basel. Zwei Männer heute, zwei Leidenschaften. Der Peter Blome hat ganz ein starkes Interesse für die Antike. Jahrelang hat er im Antikenmuseum zu Basel Ausstellungen gemacht, die das grosse Publikum angezogen haben. Zum Beispiel die über den Grabschatz vom ägyptischen Pharao Tutankhamun. Der Philipp Schwander ist ein Besessener, wenn es um Wein geht. Seit er 16 ist, will er alles zu dem Thema wissen. Und man kann sagen, er ist ein wandelndes Lexikon. Er hat eine eigene Weinhandlung und er trägt den sehr exklusiven Titel Master of Wine. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Philipp Schwander, ist das eigentlich, wenn Sie noch immer eingeladen sind zum Znacht? Traut man sich da überhaupt noch rein, einen Wein zu kredenzen und bringt gescheiter gerade Wasser? Oder wie geht das am?
Nein, selbstverständlich getraut sich die den Wein aufzutischen. Und ich komme ja nicht wegen dem Wein, sondern wegen den Gästen. Das ist ja das, was spannend ist. Wein habe ich eigentlich schon ziemlich alles probiert, oder? Also das haut mich jetzt auch nicht so vom Sessel. Das Spannende sind wirklich die Leute.
Wie ist das bei Ihnen, Peter Blome, wenn Sie noch einmal hingehen in ein Restaurant, zum Beispiel sind Sie ein kundiger Wein-Connoisseur und nehmen die Karte und wissen gerade, was Sie möchten, oder?
Ja, für die Weine, die ich mich dafür interessiere, glaube ich, kann ich schon mitreden und habe meine starken Präferenzen, ich habe es schon im Vorgespräch, für italienische Tropfen. Mein Lieblingsrebsorte ist Sangiovese, wenn mich mal jemand einladen würde, was Sie jetzt gerade gehört haben.
Das ist klar.
Aber auch aus dem Piemont und dann natürlich auch französische Lage, Bordeaux, ähnlich mehr als Burgunder, kommen wir vielleicht noch drauf zurück. Also ich lege dem ganz eine grosse Bedeutung, messe ich dem zu, trinke nicht irgendetwas, sondern der Herr Schwander wird mir zustimmen, der alte Satz, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
Definitiv.
Aber es geht doch wirklich vielen Leuten so, die schauen die Weinkarte an, da steht da irgendetwas von gerösteten Kaffeebohnen mit einem Hauch von Pfirsich und Mandeln oder Vanille und so. Ich meine, wie soll man als Laie eigentlich einen Wein auslesen, Philipp Schwander?
Ja, das ist wirklich schwierig. Also, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, würde ich, wenn man in einem guten Restaurant ist, den Sommelier fragen und sagen, tun Sie mir doch Ihren Favorite empfehlen. Und in der Regel funktioniert das gut, weil der hat ja auch ein bisschen einen Berufsstolz und möchte dann, dass der Gast zufrieden ist.
Aber mir ist es auch schon passiert, dass wenn ich gefragt habe, haben die gesagt, wir wissen es auch nicht. Was macht man dann?
Dann wird es schwierig. Also, meine Freunde rufen mir dann einmal an.
Ah gut, sollten wir das auch machen, Peter Blome?
Also ich rufe Herrn Schwander gerne an, aber es wäre dann mehr eine Bestätigung, wenn ich ihn würde fragen, ob er ein Siepi gut findet oder nicht. Dann würde er sagen, ja. Ich rufe sicher nicht an in Sachen Pinot Noir. Da habe ich Mieter mit, das ist für mich ein No-Drink.
Das kriegen wir schon an.
Ein bisschen provozieren. Aber man sieht einfach, man muss einfach hier auch bei der Wein, wie überall im Leben, muss eine klare Linie haben und die Linie vertreten. Und manchmal auch seinen Gesprächspartner ein bisschen wehtun oder gewissen Wirten ein bisschen wehtun, gerade hier in der Region. Wenn ich sage, also der Blauburgunder kannst du in den Keller lassen, dann macht man sich nicht nur Freund. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ehrlich ist und zu seinem Geschmack steht.
Und Sie haben sehr gerne Pinot Noir. Philipp Schwander,
oder? Ja, also Pinot Noir zählt, wenn ein Pinot wirklich gut ist. Also der grösste Burgunder ist nicht zu toppen, das müssen Sie mir glauben. Mhm. Aber das Problem ist, die meisten Burgunder sind nicht wirklich gut. Also ich würde sagen, 95% der Burgunder sind teuer und enttäuschend. Oder?
Also es ist wie, mit dem kann ich leben. Das ist doch eine hohe Quote von Nodring. Also, und wenn Sie sagen, 5% der wirklich guten Lagen im wirklichen Burgund, ja. Ich beziehe mich mit meiner Aversion gegen Blauburgunder eher auf das, was man so... Rote Nägel, Pinot oder was man so normalerweise in der Schweiz unter Pinot Noir kriegt, ist einfach, bringt wenig Gewicht auf die Waage. Es ist einfach, wenn ich ein Weinglas habe und durchschaue und sehe noch See, stimmt das nicht.
Ja, kommt darauf an, welche Zeit das ist, oder wahrscheinlich.
Gut, speziell, weil ich so schlank bin, oder? Ja.
Mich würde jetzt aber noch interessieren, Philipp Schwander, an was liegt es eigentlich, dass die einen Leute wie gut können beurteilen und andere, denen kann man eigentlich vorsetzen. Und die sagen immer, ist gut. Liegt das an den Geschmacksnerven, die man hat im Mund? Oder was muss man da haben, dass man das kann?
Ich glaube, sehr viele Leute haben die Begabung zum Wein beurteilen. Also jemand, der gerne gut isst, der hat ein gutes Geschmacksempfinden. Das Problem ist natürlich, man muss das ein bisschen trainieren. Ich bringe dann immer das simple Beispiel, wenn man zum ersten Mal im Leben eine Banane isst, dann kann man nur sagen, schmeckt man oder schmeckt man nicht. Aber man kann nicht sagen, das ist jetzt eine gute oder eine schlechte Banane. Wenn man 10 Bananen gegessen hat, dann kann man dann schon eher sagen, das ist jetzt eine gute und das ist eine weniger gute. Und beim Wein ist es sehr ähnlich. Das Problem ist einfach, es gibt hunderte von Rebsorten und Tausende und Abertausende von Winzer und dann immer noch verschiedene Jahrgänge, oder? Und ein wirklicher Kenner ist eigentlich der, der dann sagen kann, ja, der grüne Veltliner aus dem Kamptal für das Jahr, das ist jetzt wirklich eine gute oder eine mittlere oder eine schlechte Leistung. Es gibt viele Leute, die meinen, sie seien Weinkenner, wenn sie ein paar teure Flaschen Wein getrunken haben, ein bisschen Mouton Rothschild hintergeleert haben, meinen schon, sie seien Weinkenner. Das ist eigentlich nicht ein Weinkenner, der hat ein paar teure Wein getrunken. Oder?
Das sollte man also nicht hinterher lehren, oder? Also, mich würde noch etwas interessieren zwischen Männern und Frauen. Gibt es da Unterschiede? Also, haben Frauen lieber andere Weine wie Männer? Oder äußert sich das zum Beispiel auch bei den Bestellungen, dass Frauen andere Weine bestellen als Männer?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich stelle mehr fest, dass Frauen häufig einfach ehrlicher sind in dem, was sie probieren. Männer haben dann manchmal immer das Gefühl, sie müssen ja etwas von Wein verstehen und schwätzen dann irgendetwas Komisches daher, oder? Was dann eher schon wieder peinlich ist. Oder? Und Frauen stehen dann eher dazu, was sie jetzt halt gerne haben und auch, sind auch eher bereit zu sagen, sie verstehen nichts. Oder? Mm-hmm.
Peter Blume, wir haben vorne, als ich sie beide vorgestellt habe, die Ausstellung angesprochen, die sie über den Tutankhamun gemacht haben, hier in Basel 2004. Der Grabschatz. Und in diesem Grabschatz, das hat mich sehr erstaunt, da hat es auch Wein, nicht Flaschen, aber man hatte ja dann so Tongefäße mit Wein. Also das heisst, man hat dort mal Wein getrunken.
Eher Bier. Wein nicht im alten Ägypten, aber massenhaft Bier. Und wir haben zwar keine so Bieramphoren in der Ausstellung gehabt, aber das hängt eben damit zusammen, dass wenn in Ägypten jemand stirbt, ob das ein Pharao ist oder auch eine nicht so hohe Figur, muss er im Jenseits weiterleben, will im Jenseits weiterleben, und zu dem Weiterleben gehört einfach eine adäquate Verpflegung. Also massenhaft Esswaren, massenhaft zum Trinken, weil die Idee ist, dass er dann der Tote in einer eigenen Welt halt auch muss etwas zu sich nehmen. Das erklärt, warum beim Tod Grab auch solche Sachen drin waren.
Es war ja interessant, als die Ausstellung, die sie mal verkündet haben, dass sie das gerne machen würden, hat man zu Basel gesagt, jetzt spinnt er. Und ich glaube, zu Kairo hat man gesagt, not one piece. Kommen wir über zum Ausstellen. Das müssen Sie uns jetzt erzählen, wie Sie das geschafft haben.
Also man hat nicht nur in Basel gesagt, man hat allgemein gesagt, jetzt spinnt er. Und er wird bombensicher mit dem an die Wand fahren, und zwar mit einer hohen Geschwindigkeit, ohne Helm. Und ich wusste, es braucht ganz essentiell, ist, dass vorher der Sponsor schon feststeht. Das war in dem Fall die UBS, Sie wissen das. Und man muss dann mit einem sogenannten Letter of Intent, also mit einer rechtskräftig unterzeichneten Absichtserklärung ausgestattet, überhaupt in Flugzeug sitzen. Sonst kann man gerade wieder umkehren oder gar nicht erst gehen. Das hatte ich, weil der damalige Big Boss von der UBS, der Marcel Ospel, ist ein Freund von mir. Und er hat an das geglaubt. Er hat mir gesagt, was kann man in der Ägyptensaal, wo die UBS ein paar Jahre vorher finanziert hat im Antiken Museum, wie kann man das bespielen? Was ist das Dickste, was du jetzt kannst du anbringen? Dann habe ich halt gesagt, ja, Tutankhamun. Dann hat er gesagt, dann machst du das. Und dann bin ich mit dem Letter of Intent in Kairo gelandet, zusammen mit einem Berater, der ist sehr wichtig gewesen, der Herr Fausi, ganz zentrale Figur. Und dann sind wir in diesem Büro gesessen von diesem allgewaltigen, selber Pharao-ähnlichen Hawass. Mhm. Und der hat gesagt, you can take everything you want, but you get not one piece of the treasure. You are crazy. Don't even mention his name. Und dann nach dieser kalten Dusche sind ich wieder rausgegangen und habe ich zu dem Fausi gesagt, jetzt gehen wir heim. Und ich gehe zu Marcel Ospel und sage, es war nichts. Er sagt, halt. Wir sind hier nicht in Zürich, wir sind hier im Orient. Und was wir jetzt machen müssen, we have to change the no in a perhaps and then the perhaps in a yes. Und das haben wir 3 Jahre haben wir daran geschafft. Also das war von der intensiveren Berufsjahr von meiner Karriere. 3 Jahre daran geschafft und wir haben es angebracht. Und ganz am Schluss hat es einen Empfang gegeben in der Schweizer Botschaft in Kairo. Der besagte Hawass auch wieder da. Und nachdem er vor 3 Jahren gesagt hat, you are crazy, hat er gesagt, you are my wonderful friend.
Aber jetzt, Peter Blome, das war schon mal das eine. Ja, ihr könnt das haben. Und dann sind ja diese Sachen gekommen.
Ja.
Und ich meine, die sind, glaube ich, mit Blaulicht vom Flughafen nachher zu ihnen ins Museum gefahren worden. Also ich meine, das, ist ja, das sind ja Schätze, das ist ein paar tausend Jahre alt. Also,
ja, ja, das Alter ist nicht einmal das Entscheidende. Es ist eben das einzige noch einigermaßen intakt erhaltene Pharaonengrab, das man heute noch hat. Es ist also die Qualität, es ist der künstlerische Wert von diesen Objekten, die auch saumässig teure Versicherungsprämien erfordert hat. Es sind 2 Maschinen, also wir haben etwa 60 Objekte von den mehrtausend Objekt von dem Tutgrab, aber schon die 60 Objekte haben in 2 Maschinen müssen hier hinfliegen, dass wenn etwas abstürzt, nur dass die Hälfte noch da wäre. Und dann unter Blaulicht sind wir dann ins Museum geleitet worden und es ist dann ein riesen Hype geworden. Und es ist ja so bei so Sachen, wenn ich zu meiner Regierung gegangen wäre und hat denen gesagt, ich habe ja alle relativ gut erkannt, er hat gesagt, hört, ich bringe euch hier den Tut nach Basel, aber für das brauche ich eine Vorfinanzierung von 12 Millionen Schweizer Franken. Die hat gesagt, los, wir haben dir hier die Telefonnummer von einem Psychiater. Absolut No-Go. Auch wenn ich gesagt habe, ich garantiere, ihr kriegt jeden Rappen zurück. Dann sagt ja, aber wenn nicht, was ist denn? Dann sind wir pleite. Dann sagt er, wir müssen an mich glauben. Ja, das machen wir schon. Aber weißt, wir können jetzt nicht im Grossen Rot beantragen, der Blome, sein Museum mit 12 Millionen vorfinanzieren und dann gehen wir auf das Maul. UBS hat das gemacht und hat von diesen 12 Millionen jeden Franken zurückgekriegt. Sie haben dann Loan-Fee und Publicity, noch genug Sponsoring, wo nie mehr zurückgekommen ist, müssen zahlen. Aber der Vorfinanzierungskredit für Transport, für Versicherungen, für all das, das ist zurückgekommen. Weil in diesen 6 Monaten, sage und schreibe, 620'000, Sie haben richtig gehört, 620'000 Besucher in das Antike Museum Basel gekommen sind. Sie müssen sich das einmal vorstellen, das hat es seither nicht gegeben und gibt es vielleicht auch in Zukunft nicht. Am nächsten kommt noch den Fondation Baylor an so Zahlen an, aber das ist einfach etwas verrückt gewesen, weil halt eben der Tut zu diesen Themen gehört, wo man nicht einmal viel Werbung machen muss, wo im hintersten Schächental die Leute noch wissen oder meinen zu wissen oder was das ist. Und das hat einfach ein künstlerisches Sexappeal, der Tut Treasure, dass es einfach läuft. Es gibt ganz wenig so Themen, Troja gehört dazu, Pompeji gehört dazu, wo die Leute in Bewegung setzen.
Aber Peter Blome, wie bleibt man denn quasi fest? Oder? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, am Schluss, natürlich war es ein super Erfolg gewesen, aber in dieser Zeit dazwischen, wo all da, wenn Sie durch die Stadt gelaufen sind, gesagt haben, ui, jetzt ein Blome, oder? Also, wie haben Sie das in dieser Zeit durchgehabt, dass Sie gesagt haben, doch, das wird gut?
Weil ich und vor allem mit meinem Freund, dem Mamdou Fawzi, haben einfach fest daran geglaubt, in alle es hat unendlich viel Klippen gehabt. Es hat x mal können absolut abstürzen. Das ist aber no risk, no win. Mhm. Man muss halt manchmal an sich glauben und man muss etwas einfach an die Prix wählen, manchmal mit dem Grind durch die Wand marschieren. Geht nicht immer, aber in diesem Fall ist es eben glücklicherweise aufgegangen.
Philipp Schand, ich meine, Sie müssen ja auf eine Art auch so ein richtiges Händchen haben. Ich meine, Sie gehen Wein probieren. Sie waren jetzt gerade in Spanien. Den Wein den kaufen Sie dann ein. Dann wissen Sie ja vielleicht manchmal auch noch nicht, ob denn der so toll ist. Oder wie machen Sie das? Dass das nicht irgendwie, dass Sie mal daneben gelangen?
Gut, das ist natürlich dann schon der Unterschied jetzt halt zu einem, der gerne Wein trinkt und einem, der das Geld damit verdienen sollte. Und das braucht Erfahrung, dass man weiss, wie sich ein Wein entwickeln kann. Und es braucht natürlich auch die Erfahrung, dass man weiss, welche Art von Wein jetzt gut ankommt bei den Konsumenten. Oder?
Das haben Sie sich noch nie verhauen?
Ich muss gestehen, ich habe mich eigentlich noch fast nie verhauen. Es ist natürlich, es kann immer mal passieren, dass sich dann ein Wein nicht so schön entwickelt, wie man das gedacht hat. Oder dass irgendein Problem ist, ein Filtrationsproblem, eine Nachgärung oder so. Und wie ist ein Naturprodukt? Da muss man es natürlich ersetzen. Man muss dem Kunden sagen, es tut uns leid. Wir haben bemüht, etwas Gescheites zu finden, aber es ist nicht so rausgekommen. Wir können das kostenlos ersetzen. Das ist natürlich sehr wichtig. Weil Wein ist eine Vertrauenssache. Mhm.
Darf ich Ihnen erstmal eine Frage stellen?
Bitte.
Wie haben Sie es mit außereuropäischen Wein aus Chile, Argentinien, Australien, Kalifornien? Ich sage gerade am Anfang, da gibt es hervorragende Tropfen. Ich sage aber auch, Peter Blome trinkt die nicht, weil ich nicht einsehe, wo man Flasche Wein 24'000 Kilometer muss fliegen oder Schiff fahren, bis ich dort trinke. Wenn ich einen Zirkel um Basel schlage mit einem Radius von 1'000 Kilometer, kriege ich glaube alles, was ich will. Jetzt nimmt es mich Wunder, wie Sie zu diesem Problem von diesen riesen Distanzen, die die zurücklegen müssen, bis sie bei uns sind, wie sie zu dem stehen.
Also das ist jetzt nicht so ein Wahnsinnsproblem, weil die werden ja alle mit dem Schiff transportiert. Ja, also das ist unter Umständen sogar Umwelt, wenn es jetzt ums Umweltdenken geht, unter Umständen sogar umweltfreundlicher, wie wenn man von tief unten vom Alentejo schon mit dem Lastwagen rauffährt. Aber es ist völlig richtig, es gibt wahnsinnig viel aller Welt, wie irgendwelche Chardonnay aus Kalifornien oder Australien. Da besteht eigentlich nicht ein wahnsinniger Grund, dass man die jetzt muss um den halben Globus herum transportieren. Aber es gibt tatsächlich tolle Weine, spezielle Shiraz aus Australien.
Senja, kräftige Senja aus Chile.
Ja, der würde jetzt also nicht unterwegs. Das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel.
Das ist der einzige, den ich kenne, der gute Vöter mit der Geschichte gesagt, dass ich... Ja, ich habe auch nicht nur 3 Flaschen geschenkt. Aber ja, wenn das nichts ist,
trinken wir das. Da gibt es Schleuers, oder? Es gibt natürlich halt auch sehr viel Wein, Marketing-Wein. Also der Alma Viva, oder, wo ein Joint Venture ist zwischen 2 berühmten Produzenten, Mouton Rothschild und Gonchay Toro. Das war vorher der Don Melchior, der hat 4-mal weniger gekostet. Nachher sind die gleichen Trauben vom gleichen Rebberg in eine schwere Flasche gefüllt worden, mit einer fulminanten Geschichte dahinter. Vielleicht hat er noch ein bisschen mehr Barrik gehabt und hat dann 4-mal mehr gekostet. Und so Sachen mache ich bewusst nicht, respektive da sehe ich auch die Aufgabe vom Weinhändler auch, dass er seine Kunden vor solchen Sachen bewahrt. Aber eben zum Beispiel ein kräftiger, schöner kalifornischer Cabernet Sauvignon von Joe Heitz oder so. Also da gibt es dann schon Wein, wo man muss sagen, die gibt es halt nur dort. Und das wiederum lohnt sich dann schon, die zu importieren.
Okay. Philipp Schwander, der Titel, den Sie haben, Master of Wine, das ist ja sehr ein exklusiver Titel. Also Sie sind lange der Einzige in der Schweiz gewesen, der diesen Titel hat. Jetzt, glaube ich, es gibt jetzt noch einen zweiten. Und das ist ja, glaube ich, eine Prüfung in London, die man absolvieren muss. Die geht ein paar Tage. Was muss man da können, dass man Master of Wine wird?
Die Prüfung, es ist keine Ausbildung, sondern es ist eine Prüfung. Das ist noch wichtig zu wissen. Man kann den Vorkurs belegen, wo es einem in etwa sagt, wie man gewisse Sachen zu machen hat, also wie man Wein zu degustieren hat. Also, zum Beispiel haben sie uns gesagt, no fruit salad in your tasting notes. Also wenn man da mit wilden Aromen um sich geworfen hat, das ist
nicht gut. Das mit der Pfirsich
genau, und das Zeug, ist gar nicht gut angekommen, was ich auch richtig finde. Und dann eben irgendwann, muss man einen Aufsatz schreiben, irgendwann, wenn die das Gefühl haben, man kann jetzt an die Prüfung, geht man an die Prüfung, die geht eine Woche und die ist unterteilt in Theorie und in Praxis. Also man degustiert etwa 50 Weine und muss dann Fragen zu diesen Weinen beantworten. Man weiss nicht, was für Weine sind, sollte auch relativ präzise herausfinden, woher die kommen. Also wenn man dann beim ein chilenischer Cabernet schreibt sich ein Beaujolais, kann das einen Karriereknick zur Folge haben. Und muss dann auch eben Fragen zur Theorie, also alles, was irgendwie Weinbau, Önologie zu tun hat, muss man beantworten. Und zwar sind die Fragen relativ offen gestellt. Also man muss nicht ankreuzeln oder auswendig lernen, sondern man muss zeigen, was man weiß. Also ich habe 300 Seiten geschrieben, oder? Und es kann dann eben sein, dass eine Frage ist, zum Beispiel, Red Wine is good for you, discuss. Und dann wird natürlich erwartet, dass man die Alkohol- und Gesundheitsdebatte hat, genau, Stand von der Forschung bringt und noch die Allgemeinung reinbringt. Also die wollen sehen, was man weiss über etwas. Und man sollte natürlich auch all die wichtigen Weingebiete schon besucht haben. Und darum die Kombination degustieren mit relativ breitem theoretischem Wissen, das ist offensichtlich relativ schwierig. Also die Durchfallquote ist in der Regel bei etwa 95%.
Unglaublich. Also ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Master of Wine.
Es gehört auch Glück dazu. Ich habe offensichtlich Glück.
Das ist jetzt wieder die typische schweizerische Bescheidenheit. Philipp Schwander, Master of Wine. Peter Blume, etwas, was Sie beide verbindet, dünkt mich, ist, dass Sie beide ein profundes Fachwissen haben, zwar in völlig verschiedenen Gebieten, aber ja. Und Sie können beide auch sehr gut diese Themen vermitteln. Das ist ja auch etwas. Also, es nützt einem ja nichts, wenn man in etwas das absolut Hirsch ist, aber man redet so darüber, dass einfach entweder alle einschlafen oder nichts verstehen. Also, von wo haben Sie die Gabe?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, ich kann es ähnlich von der mütterlichen Deszendenz her, dass die Gabe, und Sie sagen mit Recht, zur Mittlung ist Alpha und Omega, wenn man einen Beruf hat, wie der Herr Schwander oder eben auch ich. Dann auch die Kunst, genauso wie die Wein, brauchen etwas, sie brauchen einen Dolmetscher. Sie brauchen jemanden, der das Kunstwerk oder den Wein übersetzt, erklärt und so das Publikum kann faszinieren. Und ohne diese Vermittlungsgabe sollte man eigentlich nicht Direktor von einem Museum oder ein Kurator von einem Museum werden, denn das ist unsere vornehmste Aufgabe, das Publikum mit Sonderausstellungen, aber auch mit den permanenten Sammlungen immer wieder zu begeistern. In meinem Fall jetzt für griechisch, römisch, ägyptisch, mesopotamisch, etruskische Archäologie und Kunstwerk. Und das ist auch eigentlich die Legitimation von unserem Beruf. Also wir sollen nicht in einem Museum hinten in einem Kämmerli sitzen und irgendwelche nur Forschung betreiben, das ist auch wichtig, sondern wir müssen vorne anstehen und müssen das, was in den Museen ist, verkaufen im Sinn von vermitteln.
Aber das ist ja bei Ihnen schon, als Sie an der Uni Professor gewesen sind, sind Ihre Vorlesungen sind, ja, sehr beliebt gewesen. Die Studentinnen und Studenten sind gerne zu Ihnen gekommen, weil es hat auch mal jemanden einen Witz gegeben.
Ja, es ist interessant, dass Sie das wissen. Fragen Sie meine Frau.
Das ist in der Schweiz ja nicht so verbreitet,
nein,
gerade
nein,
die akademischen
Kreise. Das ist jetzt halt einmal eine von meinen Stärken, dass ich da, dass auch, das Wichtigste ist, dass Sie es gerne machen. Schauen Sie, bei dieser Tutu-Stellung, die 6 Monate, habe ich jeden Tag schier irgendeine VIP-Gruppe, die meisten von der UBS, aber auch andere, müssen quasi als Direktor begrüßen, sonst wären die tief unglücklich gewesen und eine Einführung halten über die Ausstellung. Also nach dem 60. Mal oder schon vorher kann man sich selber fast nicht mehr hören. Aber sie müssen bei jeder Gruppe, auch bei der 178. noch den Eindruck vermitteln und sagen, oh, das macht er jetzt nur für uns. Ja. Das ist
Begeisterung vermitteln.
Das ist Geheimnis, da müssen Sie auf die Zähne bissen. Also wie gesagt, die Sätze sind gestanzt. Ja, ich kann das nicht jedes Mal neu erfinden. Sie können Pinot Noir nicht neu erfinden. sondern sie müssen halt auch manchmal in ähnlichen Worten das Gleiche beschreiben. Aber das ist Kunst und das ist auch die Verpflichtung, die wir haben, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, dass das Publikum das Anrecht hat, authentisch einen vorne sehen.
Oder bei Ihren Artikeln, Philipp Schwander, Sie schreiben ja auch in Zeitungen oder in Zeitschriften über wie Themen. Da merkt man, wie Sie schreiben. Sie schreiben anschaulich. Sie schreiben nicht irgendwie eben aus einem Elfenbeinturm raus, weit ins Land raus, sondern wirklich präzise und anschaulich. Haben Sie das müssen auch üben oder ist das etwas, was Sie ergab, was Sie einfach schon gehabt haben?
Gut, Schreiben, denke ich, braucht eine sehr lange Übung und da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich dort war, wo ich eigentlich wählen kann. Und eben, oftmals ist ein einfacher Text schwieriger zum Schreiben, wie ein Text, den man einfach anschlaufen. Und ich gebe ja die Texte teilweise bewusst Leute zum Lesen, die nicht in dem Thema drin sind. Und sehr oft stolpert es dann genau über die Sachen, die man nicht präzise formuliert hat oder unklar formuliert hat. Also, ein einfacher Text braucht gerade viel Arbeit. Und eben das andere ist, da bin ich mit Herrn Blome völlig einig. Also, wichtig ist, Begeisterung hat für etwas, das gern zu machen. Und dann wirkt das auch ansteckend. Und dann sind die Leute auch begeistert. Dann finden sie mal, also jetzt gehen wir mal dort in das San Sebastian oder in das Rioja oder das Chianti runter und wollen den Winzer einmal besuchen und schauen, ob das stimmt, was er da erzählt. Und eben die Wein probieren und so. Das ist die Liebe zum Thema, das ist so und so. Und dann ist man natürlich auch gut, oder, wenn man etwas gern macht. Ich meine, ich bin als Schüler bin ich immer sehr ungern in die Schule gegangen. Mathematik war ein Graus für mich.
Oh, auch Sie ja Parallelen.
Ich meine, ich habe 8 Jahre Französisch gehabt, kaum ein Wort können, bis ich dann einmal in Frankreich war und gemerkt habe, so trivial das ist, ja, die Sprache redet man tatsächlich. Und dann habe ich ein paar Monate gehabt und dann habe ich eigentlich sehr gut können mit diesen Winzer reden. Also, es ist dann eben nicht mehr theoretisch gewesen, sondern man hat wirklich gesehen, die reden tatsächlich so.
Das mit der Mathematik kann ich Ihnen voll verstehen. Und da haben Sie in mir ein Pendant. Ich habe in meinem Leben nie, in meinem Gymnasialjahr, nicht eine einzige nirgende Mathematiknote gehabt. Ich habe gar keine Welle. Allerdings in den Sprachen, und ob das Latein, Griechisch oder Französisch oder was immer, Geschichte und Geografie, das hat mir Freude gemacht. Da bin ich auch gut gewesen, haben wir es können leisten, auch immer schlecht zu sein. Und auch da zeigt sich halt Begabungen, die man hat. Und meine Begabung ist jetzt eindeutig die auf geisteswissenschaftlichen Richtung gesehen und nicht auf naturwissenschaftlicher Richtung. Und darum habe ich dann ein Viel-Eins-Fach gewählt, nach der Matur, eben klassische Archäologie.
Darüber reden wir jetzt gerade noch weiter. Wir haben schon fast die Hälfte von der Sendung, es ist so schnell vorbeigegangen. Peter Blome ist mein einter Gast heute im Persönlichen. Wir sind heute in Basel. Der Peter Blome war viele Jahre Direktor vom Antikenmuseum. Er ist ausgebildeter Archäologe. Mein anderer Gast ist der Philipp Schwander. Er ist Master of Wine, der Weinpapst von der Schweiz, kann man auch sagen. Wir haben jetzt schon ein bisschen angetönt, beide nicht gerne Mathematik gehabt. Philipp Schwander mit der Sprache, mit dem Französisch. Sie sind 1965 geboren, Philipp Schwander, in St. Gallen aufgewachsen. Und jetzt erzählen Sie uns, wie ist das mit dieser Begeisterung für Wein? Hat das schon in Ihrer Familie eine Wurzel gehabt?
Mein Vater hat immer gerne Wein getrunken. Und das war immer sehr etwas Besonderes gewesen, wenn er am Sonntag eine schöne Flasche Wein aufgemacht hat. Und dann konnte ich auch gut können irgendwie ein Gespräch suchen mit meinem Vater. Also der Wein hat immer einen höheren Stellenwert bei uns gehabt. Also von dort her gesehen ist das sicher gekommen. Ich glaube, wenn mein Vater jetzt nur Coca-Cola getrunken hätte, dann wäre ich vermutlich nie Weinhändler geworden.
Aber wie ist es dann weitergegangen? Also dann sind Sie mal in die Schule, Sie sind auch ins Gymi gegangen und dann hat man ja irgendwann mal überlegen, was werde ich jetzt?
Ich bin das erste Mal, als ich allein in die Ferien bin mit einem Kollegen, da hat es die Interrail-Sachen noch gegeben und dann hat es uns auf Bordeaux verschlagen. Und ich habe irgendwie im Hinterkopf gewusst, Bardo, dort ist doch Wein und so. Und dann haben wir gefunden, es ist doch noch lustig, jetzt probieren wir das aus. Und sind dann da mit 16 im Temperrucksack sind wir mit dem Bändli auf Boyac rausgefahren. Mhm. Hatten allerdings müssen feststellen, dass Mouton Rothschild ein paar Kilometer weit draußen ist. Und wir haben ja nicht einmal können Auto fahren. Und dann haben wir in der lokalen Winzergenossenschaft, weiss ich noch sehr genau, haben wir einen Wein vom Fass probiert. Der war absolut grauenvoll gewesen. Aber ich habe dann altklug meinem Freund gesagt, ja, weisst du, ein Bordeaux vom Fass, der schmeckt eben komisch, das muss so sein. Dabei ist der Wein einfach schlecht gewesen, oder? Ich habe dann irgendwo noch ein paar Flaschen Mouton Gade gekauft. Das ist so ein billiger Markenwein. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich meinen Rucksack damit gefüllt. Ich habe das Gefühl, ich habe das Schnäppchen meines Lebens gemacht. Hat meinem Vater nur gesagt, also, der kommst in der EPA zum halben Preis über. Und dort ist dann das ein bisschen angefangen. Ich fand, jetzt muss ich mich machen mit dem beschäftigen. Und das ist zuerst ein Hobby geworden und dann eine Leidenschaft halt. Ja.
Und wie ist das angekommen bei Ihren Eltern? Haben die das super gefunden, dass jetzt der Philipp sich so für Wein interessiert?
Ja, das war gar nicht so einfach gewesen. Also vor allem für meine Mutter. Ich habe mal ein Gespräch belauscht von meiner Mutter und einer Freundin von ihr. Und die eine Freundin hat dann, ich habe nur von hinten, ich habe die Stimme gehört, ich habe es nicht gesehen. Und die eine Freundin hat eben gesagt, ja, du mein Sohn, du der gedeihte Fußball, Pfadi und so weiter. Und echt cool. Und dann ist die Frage gekommen, was macht denn eigentlich der Philipp, also dein Sohn? Und dann war er so schweigen. Und dann hat man ein leichtes Schluchzen gehört von meiner Mutter. Und meine Mutter hat nur gesagt, mein Sohn degustiert Bordeaux. Dann ist es ein leicht schwierige Situation. Das Gespräch ist dann relativ schnell wieder irgendwie abgelenkt worden. Ja.
Bei Ihnen, Peter Blome, ist es ja eigentlich auch so, dass Sie daheim hat man eine klare Vorstellung gehabt, dass Sie sollten Pharmazie studieren. Ihr Vater war Apotheker, Ihr Grossvater hat schon Apotheke geführt im St. Johann Quartier. Und Sie haben aber dann gedacht, nein, das will ich nicht. Und haben einen langen Brief, quasi eine Abhandlung geschrieben, warum das jetzt für Sie nicht in Frage
ist. Ja, sogar meine Mutter war auch Apothekerin und ich konnte einfach das Pharmaziestudium machen und nachher als gemachter Mann in die Apotheken hineinsitzen. Das habe ich aber partout nicht wollen, sondern haben wir es auch nicht zutraut. Eben weil ich Naturwissenschaften, also Pharmazie, da müssen Sie von Chemie und dem ganzen Zeug etwas verstehen. Das hat mich gelangweilt. Das wäre ein unglücklicher Mensch geworden. Aber mein Vater hat mich immer unterstützt. Er hat gesagt, du studierst, was du willst. Aber andere Familienmitglieder, vor allem meine Grossmama hat gesagt, das ist eine brotlose Kunst, da wird nie etwas verdienen, wenn da ewig durchfüttern. Dass der Bub soll Pharmazie studieren. Und dann habe ich nach der Matur, keine Abhandlung, aber einen schönen, langen Schreibebrief und habe dort dargelegt, dass meine Begabungen und mein Naturell und meine Neigungen und meine sind eben nicht auf dem pharmazeutischen Sektor, sondern mehr Kunst, Archäologie, alte Geschichten, Sprachen. Und mein Vater hat das abgesegnet und darum hat der Bub dort nach der Matur dann klassische Archäologie können studieren. Ich bereue es bis zum heutigen Tag nicht und bin ein lebendiges Beispiel dafür, dass ein solcher Beruf, dass man es doch zu etwas bringt.
Genau. Sie haben vorhin gesagt, Peter Blome, Ihre Mutter war auch Apothekerin. Das war noch etwas speziell. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Das war noch recht speziell in der damaligen Zeit, als Sie 80 waren. Ja. Und Sie haben nachher mit Ihrem Vater eigentlich allein gewohnt. Ja. Erzählen Sie uns mal, was war das für ein Haushalt, der Männerhaushalt Blome?
Ja, also das ist eigentlich ganz gut gegangen. Und wir hatten eine sehr, sehr gute Haushälterin, die eine ganz treue Seele war, schon von meinen Grosseltern war. Und hat das einigermaßen schadlos überstanden und hat dann nach ein paar Jahren ändert Distanzverhältnis zu meiner Mutter, haben wir es dann auch wieder gefunden und haben auch zusammen sehr, sehr viel Reisen gemacht. Für meinen Vater ist das einfach eine Conditio sine qua non gewesen damals, dass ich bei ihm blieb und so hat er dieser Scheidung nicht zugestimmt und so ist das, so bin ich eigentlich eine relativ glückliche Jugend gehabt. auch in unterteilen Voraussetzungen.
In dieser Apotheke haben Sie denn dort auch zum Teil so ein Pülverli mischen mit dem Mörser? Oder?
Wahrscheinlich ein paar Leute nicht überlebt.
Aber haben Sie dort müssen mithelfen?
Nein, ich habe dann studiert. Und soll ich sagen, ich meine, dort, wie Sie andeuten, ist der Apothekerberuf noch ganz anders gewesen wie heute. Dort hat man also wirklich, der Arzt hat ein Rezept ausgestellt und hat einen Haufen Sachen drauf gehabt, Haufen Rezepte, hat der Apotheker müssen mischen, also mit Fingerspitzengefühl, mit Milligramm abwägen. Ich sehe meinen Vater noch gut, wenn er mit der Handwaage das zumisst. Und wehe, wenn sie ein bisschen zu viel, das ist ja Paracelsus hat gesagt, es geht ja nur um Dosis. Es gibt kein Gift, es gibt nur die richtige oder die falsche Dosis. Also, das ist dort noch eine ganz grosse Verantwortung gesehen, die heute fast nicht mehr so ist. Heute gibt es auch für alles ein Präparat, das ich auf den Knopf drücke und dann kommt aus einer Röhre raus. Also, der Beruf ist ja dadurch ein bisschen in meinen Augen nicht mehr gleich wie noch zur Zeit von meinen Eltern. Aber wie gesagt, ich bin dann glücklich, habe ich dann die Archäologie studiert und Griechisch, also Altgriechisch und alte Geschichte. Und habe dann anno 75 promoviert, übrigens ohne jede Zwischenprüfung. Meine Tochter sagt, das ist etwas unmöglich, das gibt es gar nicht. Und das war damals viel einfacher gewesen, was nicht der Fall ist. Aber es ist ja gleich, auf jeden Fall hat man halt selber sich selber an der Nase nehmen und selber müssen schauen und sich einteilen. Und immerhin bin ich mit 7, 28 bin ich Dr. Phil gewesen. Das ist, heute geht das alles viel, viel länger. Und bei den, und das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn Sie es interessiert, bin dann anno 75 für 2,5 Jahre an das Schweizer Institut nach Rom gegangen. Ich hatte dort ein Stipendium gehabt, mit der prächtigen Villa von dem Schweizer Institut an der Via Ludovisi. Und dort hat die Liebe zu Rom ist dort so richtig in mir gewachsen, bis zum heutigen Tag mal so viel.
Über die Liebe zu Rom reden wir später auf jeden Fall noch. Ich will noch schnell natürlich von Philipp Schwander wissen. Bei Ihnen ist es ja dann so weitergegangen, dass Sie lang angestellt waren in Weinhandlungen und vor 12 Jahren aber dann beschlossen haben, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen. Und das braucht ja eine gewisse Risikobereitschaft, Mut auch, dass man das macht. Ist das etwas auch, was Ihnen von daheim vielleicht schon mitgegeben worden ist oder haben Sie das einfach dann plötzlich einen Entschluss gewesen, den Sie von sich aus gefällt haben? Ich mache mich selbstständig.
Nein, das ist mehr aus der Not heraus entstanden. Ich habe, ich habe lange den Einkauf gemacht bei der Firma Martell, eine tolle Firma heute noch ist. Und die haben mich auch machen lassen. Ich konnte in der ganzen Welt umeinander rennen, eben auf Australien, Kalifornien, Neuseeland gehen und so. Und dann habe ich auf Zürich können, Geschäftsführer sein von einer Weinhandlung. Und der Herr hat mir zugesichert, seine Tochter, die hat kein Interesse und ich kann die Firma dann selber weiterführen und übernehmen. Und das habe ich natürlich interessant gefunden und darum bin ich dann dort auch, habe ich dann dort angefangen. Und ich habe mir dann auch alle Mühe gegeben und habe den Umsatz fast verdoppelt und er ist dann gekommen und hat gesagt, jetzt kostet es auch das Doppelt. Ich sage jetzt die Summe nicht, aber es ist sehr hoch.
Schwierig geworden.
Und ich hatte kein Geld gehabt. Und dann haben sich natürlich unsere Wege sind dann wieder auseinandergegangen. Und ich habe dann eigentlich mehr aus der Not raus. Ich habe mir das im Prinzip eigentlich gar nicht zutraut. Wir haben auch keine Unternehmer in unserer Familie gehabt. Eigentlich viele Juristen und Lehrer und so. Und das hat dann sehr viel Mut gekostet, etwas zu machen. Und ich habe mir dann auch ein Jahr Zeit genommen, habe andere Weinhandlungen beraten und habe gesehen, dass die immer so ein bisschen die gleichen Probleme haben. Und von dort her gesehen, habe ich dann ein bisschen ein neues Konzept aufgebaut, wo ich auch gedacht habe, da habe ich eine Chance, dass ich überhaupt überleben kann, weil eine neue Weinhandlung ist so notwendig wie eine neue Tankstelle oder eine neue Pizzeria. Mhm. Es gibt 3.500 Weinhändler in der Schweiz und es gibt sehr viele, sehr gute. Also man muss dann schon ein bisschen etwas bieten können, wenn man bestehen will.
Jetzt reden wir über Rom. Peter Blome, das ist Ihre grosse Leidenschaft. Sie haben auch eine Wohnung dort.
Ja, also aber Sie, nicht seit 75, sondern seit 06.
Genau, seit einem Zeitchen. Aber eben, Sie waren als junger Mann schon da. Ja. Sie sind schon als ganz junger Mann mit Ihrem Vater auf Rom. Das ist so Ihre,
Sizilien.
Genau, eine grosse Italienreise. Was fasziniert Sie so an Rom?
Kann ich Ihnen genau sagen. Es ist ein Konglomerat von verschiedenen Beweggründen. Erstens einmal die historische Kontinuität, ganz, ganz wichtiges Wort, zwischen der römischen Antike im frühen Christentum, Renaissance, Barock, also bis ins 18. Jahrhundert hinein, eine Kontinuität, die manchmal fragil war, aber dank dem Papsttum, also dem Bischof von Rom und dem seine Primatstellung in der katholischen Kirche, immer irgendwie verhebt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Tradition nie wirklich abgerissen ist. Und darum heisst der Papst ja auch Pontifex Maximus. Das ist ein rein altrömischer Priestertitel, wenn man sich das vorstellen, wo der oberste Christenchef immer noch viert, der Titel, den wir Jahrhunderte auch vor dem Papsttum zurückverfolgen können. Das ist ein. Das andere ist dann das Klima, ist ganz wichtig. Man muss also weniger frieren als in Paris oder in London oder anderen grossartigen Städten. Und der letzte Schlusspunkt ist natürlich die Küche.
Oha.
Die römische Küche ist eine von der besten, das sage nicht nur ich, das ist einfach so. Wenn jemand daran zweifelt, fragt er mich nachher, kann ich mal ein paar Weizen-Tipps geben. Also es ist einfach, und Sie müssen einfach sehen, die römische Altstadt ist eine, ich sage immer, das ist eine kulturelle Biomasse sui generis, wo sie in anderen Städten wie Athen oder Teheran oder Kairo, ich habe das alles bereist und kenne ich relativ gut. Ich könnte keine 14 Tage in Athen leben. Es hat dort wunderbare Inseln von altgriechischer Kultur, aber das moderne Athen ist ein Moloch. Und das ist in Rom eben nicht so. Die Altstadt von Rom mit einer Gasse, mit einem Palazzi, da erlebe auch ich immer wieder neue Aspekte. Kurz und gut, ich fühle mich einfach dort pudelwohl und kann dort auch meine Interessen ausleben.
Also Genuss, Philipp Schwander, ist natürlich etwas, wo Sie gerade auch sagen, bin ich auch dabei, oder? Also, Sie gehen ja Wein probieren und essen ja dann auch immer gerne noch bei diesen Weinproduzenten. Also da tut mir nicht einfach nur Wein bestellen, sondern das ist ja gesellig, das ist sozial.
Sie sehen ja meiner Figur an, dass ich gerne essen tue. Das ist ja immer mein grosser Kampf, dass ich da einigermaßen noch gewichtsmäßig bei den Leuten bin. Und es ist natürlich der Wein und die Region und alles, das ist ja eben, das ist wie eine kulturelle Einheit. Und jetzt einfach nur ein Wein anbieten und sagen, der ist 2 Jahre in Bari gsi und hat noch das und das drin, das ist langweilig, sondern der Wein wächst ja in einer Umgebung. Es hat klimatische Gründe, weshalb die Sorten jetzt favorisiert werden, Sangiovese zum Beispiel, der Toskana oder was auch immer. Und es passt häufig eben auch dann sehr gut zusammen mit der lokalen Küche. Und das versuchen wir natürlich unseren Kunden auch ein bisschen mitzubringen. Probiert halt den Sangiovese mal zu dem oder dem, zu einem lokalen Gericht, weil dann ist der Genuss noch viel grösser, oder? Weil Wein und Essen, das gehört einfach zusammen.
Ist denn für Sie sportlich ein totales No-Go?
Ich war als Bub relativ sportlich.
Soll erfüllt.
Ich gehe einmal zu einem Personal Trainer. Das sieht man mir zwar nicht an, aber da mache ich ein bisschen Krafttraining. Und das tut mir auch gut. Aber ich bin jetzt kein Bewegungsmensch. Das muss ich eingestehen.
Ja. Aber das ist man eigentlich heute mit so einer Haltung ist man ja schon fast ein Rebell. Oder? Heute sind ja alle wahnsinnig fit. Oder? Und man fährt Velo und man ist immer irgendwie...
Ja, sind alle jung, dynamisch und sportlich. Ich bin das Gegenteil.
Wie ist das bei Ihnen, Peter Blum?
Ja, ich bin auch nicht gerade der sportlichste Typ. Sport ist Mord, hat der Churchill gesagt. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis umschaue, sehe ich immer wieder Leute mit ausgerenkten Schultern, kaputten Knien, Achillesfaserriss, wenn sie Völkerball gespielt haben, wenn sie 60 sind, wo sie nicht mehr sollten. Also, das ist einfach, ich bin früher noch viel geschwommen und ganz früher auch mal Ski gefahren, horrible Diktu. Und jetzt habe ich einen Home-Trainer, wo ich aber auch nicht jeden Morgen drauf so aufhänge, wie ich sollte. Man findet immer der Grund, warum es heute geht. Aber ich muss viel an der frischen Luft und so. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man in Rom ist, und dort läuft man dann manche Kilometer, wenn man dann dort, weil eine Stadt kann man wirklich, um sie kennenzulernen, nur zu Fuß erkunden. Der Taxi ist gut oder der Untergrund ist gut, aber wenn man sie wirklich spüren will, müssen sie zu Fuß gehen und dort laufen sie lang.
Und, aber Sie haben noch ein Hobby, wo man an der frischen Luft ist, die Jagd.
Ja, da haben Sie recht. Das ist aber auch nicht gerade eine Bewegungs-, das ist auch nicht Marathonlauf, sondern da laufen wir schon und pirscht so ein bisschen. Aber wir sitzen auf einem Hochsitz oder an einer Lutenjagd, steht man an einem Baum an und wartet, bis irgend vielleicht eine Wildsau durchkommt. aber man läuft auch nicht ewig. Und um das auch dort klarzustellen, wenn jetzt vielleicht im Publikum oder am Zuhörer sagt, wie kann jetzt der Blome ein Tier totschiessen, dann frage ich immer, wenn haben Sie den letzten Rehrücken gegessen? Dann sagen die Leute, ja, das ist nicht das Gleiche. Dann sage ich, doch, doch, das ist genau das Gleiche. Denn der fällt eben nicht vom Himmel, sondern muss zuerst den Reh drauf. Und zweitens ist, da bin ich ein extremes Beispiel, ich gehe nicht auf die Jagd primär zum Schießen. Das gehört dazu, das muss man manchmal machen. Und man muss den Wildbestand auch regulieren, sonst ufert das aus. Die Jagd ist für mich auch eher ein geselliges Ereignis. Man ist draußen von morgen um 4 Uhr, einen schönen Sommertag, bis zu oben um 10 Uhr. Man hat ein gutes Mahl von der Hütte, begleitet von einem guten Wein. Darunter geht es wirklich nicht. Man hat Kameraden, die in der Regel die gleiche Gesinnung haben. Man muss sich also nicht aufregen politisch, sondern man bestätigt sich selber in der Meinung. Und darum ist die Jagd auch ein Ensemble. Man kann die keinesfalls reduzieren, einfach aus dem Auto aussteigen, das Gewehr anlegen und ein Tier totschießen, das ist definitiv nicht, sondern das ist eingebettet in ein Ensemble von vielen Tätigkeiten. Man muss Hochsitz bauen, Bäume ausschneiden, einhaken, aushaken. Ich dirigiere das eher ein bisschen, als ich selber mache.
Aber, das muss man auch können.
Trotzdem, man ist draußen. Und es tut der Seele und dem Geist gut, zum Auslüften.
Und eben, also ich habe jetzt gehört, man isst und man trinkt. Also Philipp Schwand, ich denke, das wäre doch vielleicht einmal ein Versuch wert, oder? Mit so,
oder? Durchaus. Also das
laden ein, ja.
Wäre vielleicht jemand, wo man mal mitnehmen
könnte? Ist versprochen.
Er könnte ja dann den Wein auswählen, oder?
Nicht auswählen, mitbringen.
Ah, mit?
Sehr gerne.
Gut, abgemacht. Ich will zum Schluss noch ansprechen, Philipp Schwander, Sie werden das Jahr 50. Und das ist ja so ein im Leben von einem Mann ein Spezial. Also das ist so, das merke ich in meinem Umfeld, das ist noch so eine Zäsur. Haben Sie da irgendetwas Spezielles geplant für den 50.
Ich mache 2-3 grössere Einladungen und ich bin ein geselliger Mensch. Ich habe Freude, wenn ich mit Freunden zusammen sein kann. Und das ist dann eigentlich, das ist es dann schon. Aber sonst, ich bin nie so auf jetzt Geburtstag fixiert gewesen und manchmal habe ich auch vergessen, ich hatte irgendeinen Einkaufsreisplan und dann haben da Leute angefangen gratulieren und so. Und, aber ja, 50 ist das etwas Schönes, wenn man das erleben kann, oder? Und, aber eben mit Freunden zusammen.
Aber es ist doch schon 50, da ist man einfach nicht mehr jung.
Das stimmt schon, ja.
Beschäftigt Sie das, oder?
Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist.
Was, Peter Blome, ich meine, Sie reden jetzt aus Erfahrung. Oder? Jetzt können wir es wissen. Sie sind ein paar Jahre älter.
In ein paar Jahre
was würden Sie jetzt sagen, oder, zum Philipp Schwander mit 50? Was muss man da noch machen oder was sollte man schon gemacht haben?
Ja, also Philipp Schwander kann ich jetzt keine Rotschläge geben. Ich glaube, er ist absolut vom richtigen Weg, von dem Moment, wo er sich selbstständig gemacht hat, sein eigener Herr und Meister ist und kann bestimmen, wo er anreist und was er macht oder vielleicht einmal einen Tag nichts macht. Das hat er wahrscheinlich alles im Griff. Er soll einfach das weiterhin so geniessen, carpe diem. Man lebt nur einmal und mitnehmen, was man an Schönem im Leben kann machen.
Was meinen Sie? Können Sie mir?
Ich finde das ein absolut wunderbares Schlusswort. Also das ist perfekt, könnte ich nicht besser sagen.
Manchmal aber noch mit einem schnellen Auto fahren, würde noch dazugehören, oder? Bei Ihnen, Philipp?
Gut, da, ich gestanden, das ist eine Schwäche von mir. Auto. Schon als kleiner Bub hat mir Auto gefallen und mittlerweile sammle ich sogar Auto, zusammen mit einem Freund. Und meine Freundin schlägt immer die Hände über dem Kopf und sagt, meine Güte, was machst du alles immer mit diesen Autos? Ich komme teilweise nicht einmal dazu, die zu fahren, aber es ist das Mechanische, auch, ich sammle auch Uhren, also handwerklich gute Sachen, das gefällt mir halt. Ja.
Und bei Ihnen, Peter Blome, ist sicher immer wieder Rom und manchmal der Emil.
Ja, also wenn Sie das ansprechen, er ist und bleibt für mich der allergrösste Komiker, den wir in der Schweiz je gehabt haben. Er ist auch häufig in diesem Tabarett, in diesem Foto zu Gast. Und ich habe, meine Tochter und ich, wir könnten die Kassette von dem Emil einfach Stunde um Stunde schauen und finde es immer noch gleich toll, der Humor, der Dialekt, die Pointe, die Themen, die er aufgreift. Es ist einfach einer der allergrössten, die wir in der Schweiz je gehabt haben.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie persönlich gekommen sind und aus Ihrem Leben erzählt haben. Peter Blome, Archäologieprofessor, Philipp Schwander, Master of Wine und Weinpapst. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude, viel Elan bei dem, was Sie machen. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Schönen Sonntag. Machen Sie es gut.
Sie haben es erwähnt, die Sendung persönlich ist aus dem Taburettli in Basel gekommen und Gäste bei der Anita Richner waren Peter Blome, Archäologieprofessor und ehemaliger Direktor vom Antiken Museum in Basel und der Philipp Schwander, Master of Wine. Technik, Björn Müller und Thies Ganz. Und nächsten Sonntag kommt die Sendung persönlich aus dem Gemeindesaal in Ennetbürgen. Der Dani Vorler hat dort Marlene Wirtner-Durrer eingeladen. Sie ist Autorin, Schauspielerin und hat mal ein Kinderheim geführt. Und der Walter Zibung, er ist pensioniert, ist beruflich viel um die Welt gereist. Heute ist er Mountainbiker, Bergsteiger und Buchautor und das mit 69.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.